Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 3: Persönlichkeitsvariation. Anwendung der empirischen Persönlichkeitspsychologie auf die berufliche Praxis und die wissenschaftliche Persönlichkeitsforschung setzen voraus, dass die Persönlichkeitsvariation, das heißt Persönlichkeitsunterschiede in einer oder mehreren Persönlichkeitseigenschaften, empirisch beschrieben wird. Dazu müssen Personen nach ihrer Persönlichkeit klassifiziert oder ihre Persönlichkeitseigenschaften gemessen werden. In diesem Kapitel wird eine Übersicht über Methoden gegeben, die das leisten. Es handelt sich hierbei um die Hauptmethoden der Persönlichkeitspsychologie in Forschung und Anwendung. Abschnitt 3.1: Klassifikation von Personen. Beim Klassifizieren von Personen werden alle Personen in zwei oder mehr qualitativ unterschiedliche, untereinander nicht weiter vergleichbare Typen eingeteilt. Zum Beispiel männlich-weiblich, geeignet für die Stelle, ja-nein, heterosexuell, bisexuell, homosexuell, extravertiert stabil, extravertiert instabil. Siehe Abbildung 2.4 im gedruckten Buch. Diese Einteilung muss in Form einer Operationalisierung erfolgen. Das heißt, es muss klare Regeln für die Zuordnung einer beliebigen Person zu einem Typ geben. Die Typen bilden eine Nominalskala, von lateinisch nomen, bedeutet übersetzt Name, das heißt, den Personen werden Namen zugeordnet. In den empirischen Wissenschaften werden diese Regeln streng gehandhabt. Zum Beispiel scheint es offensichtlich zu sein, wer männlich und wer weiblich ist. Wenn bei femininen Männern oder maskulinen Frauen das nicht einfach zu entscheiden ist, klassifiziert man nach den primären Geschlechtsorganen, Penis oder Scheide. Aber selbst das kann irreführend sein, zum Beispiel nach Geschlechtsumwandlung bei Transsexuellen. Deshalb wird das Geschlecht auf genetischer Ebene definiert. Männlich ist, wer ein männliches Geschlechtschromosom, Y-Chromosom hat, sonst ist die Person weiblich. Eine klare oder streng gehandhabte Regel lässt sich noch weiter präzisieren. Gemeint ist damit, dass unterschiedliche Beurteiler die Regel unabhängig voneinander in fast allen Fällen gleich anwenden. Also fast alle Personen gleich klassifizieren. Intersubjektive Objektivität. Es reicht also nicht, wenn ein Experte die Zuordnung vornimmt. Selbst dann nicht, wenn seine Zuordnungen bei einer Wiederholung fast gleich ausfallen. Vielmehr müssen mindestens zwei verschiedene Beurteiler in der Anwendung der Regel trainiert werden und dann ohne Möglichkeit der Kommunikation miteinander viele Personen klassifizieren. Die beiden Klassifizierungen müssen für fast alle Personen identisch sein. Nur in diesem Fall ist die intersubjektive Objektivität der Klassifizierung erfüllt. Was aber bedeutet fast? Ein Beispiel. Zwei Beurteiler werden darin trainiert, die Geeignetheit von Bewerbern für das Studium der Psychologie aufgrund von Interviews mit ihnen zu beurteilen. Ja, nein. Um die intersubjektive Objektivität des Verfahrens zu prüfen, beurteilen sie unabhängig voneinander dieselben 25 videografierten Interviews und stimmen in 20 Fällen, 80% der Fälle, überein. Ist dieses Klassifikationsverfahren intersubjektiv-objektiv? Die Antwort darauf hängt von der rein per Zufall erzielbaren Übereinstimmung ab und diese wiederum von der Bewerberquote pro Studienplatz. Typisch für die Psychologie wären etwa 5 Bewerber pro Studienplatz, also eine Quote von 20%. Wenn beide Beurteiler sich daran hielten und rein zufällig jeden 5. Bewerber für geeignet erklärten, betrüge ihre Übereinstimmung 80 mal 80% plus 20 mal 20% gleich 68%. Das ist gar nicht so viel niedriger als ihre tatsächliche Übereinstimmung von 80%. Wie gut ist Ihre Übereinstimmung nach Korrektur der Zufallsübereinstimmung? Beispiel Ende. Zur Zufallskorrektur von Übereinstimmungen bei der Klassifikation wird meistens das vom Statistiker Jacob Cohen 1960 eingeführte Cohen's Kappa berechnet, oft mit dem griechischen Buchstaben Kappa bezeichnet. Hierbei wird die Zufallsübereinstimmung von der tatsächlichen abgezogen und durch den Wert 1 minus Zufallsübereinstimmung geteilt. Hier, wie generell bei statistischen Angaben in der Psychologie, werden Prozente durch Hundertstel ausgedrückt und die angloamerikanische Schreibweise für Bruchzahlen angewendet, also zum Beispiel 0.80 gleich 80%. Ein Beispiel für die Berechnung von Cohen's Kappa finden Sie an dieser Stelle im gedruckten Buch. Für eine ausreichende Übereinstimmung werden Kappas von mindestens 0.60 gefordert. Von einer guten Übereinstimmung wird ab Kappa gleich 0.80 gesprochen. Die Übereinstimmung der Beurteiler im Beispiel war also schlecht. In der Tat sind Auswahlgespräche schlecht geeignet, um Studienbewerber für knappe Studienplätze auszuwählen. Abschnitt 3.2 – Messung von Eigenschaften. Abschnitt 3.2.1 – Antwortskalen. Klassifikationen sind die Methode der Wahl zur Beschreibung von Personen, wenn die Eigenschaftsausprägung, nach denen klassifiziert wird, untereinander nicht weiter vergleichbar sind – Nominalskala. Bei mehr als zwei Unterscheidungen lässt sich dagegen oft eine Rangfolge der Ausprägungen auf einer Ordinalskala annehmen. Von lateinisch ordinis bedeutet übersetzt Rangfolge. Zum Beispiel werden im Sport Medaillen für den ersten Platz, zweiten Platz und so weiter verliehen. Hierdurch wird eine Rangfolge festgelegt. Die Rangfolge kann durch Zahlen beschrieben werden, die die Rangplätze der Personen angeben. Hierbei werden also Personen Zahlen zugeordnet, wobei sich die Regeln für kleiner oder größer von Zahlen auf die Eigenschaftsausprägung anwenden lassen. Wenn zum Beispiel Person A einen höheren Rangplatz hat als Person B und B einen höheren als C, hat A eine höhere Eigenschaftsausprägung als C. Das wissen wir auch dann, wenn wir A und C gar nicht direkt miteinander verglichen haben. Es ergibt sich aus den Rangplätzen. Ganz allgemein spricht man in den empirischen Wissenschaften von einer Messung, wenn Objekten Zahlen so zugeordnet werden, dass bestimmte Beziehungen zwischen den Zahlen sich als entsprechende Beziehungen zwischen den Objekten interpretieren lassen. Werden Personen nach ihren Eigenschaftsausprägungen in eine Rangfolge gebracht, handelt es sich um eine Messung, weil sich größer-kleiner Beziehungen zwischen den Rangplätzen als Aussagen über die Eigenschaftsausprägungen interpretieren lassen. Wenn zur Klassifizierung von Personen, Nominalskala, Zahlen verwendet werden, ist das nur insofern eine Messung, als unterschiedliche Zahlen unterschiedlichen Typen entsprechen. Definition: Messen bedeutet, Objekten Zahlen zuzuordnen, so dass Beziehungen zwischen den Zahlen Beziehungen zwischen den Objekten entsprechen. Definition Ende. Meistens sind Eigenschaftsausprägungen nicht nur nach einer Rangfolge geordnet, sondern derart, dass zahlenmäßig gleich große Unterschiede, Intervalle, zwischen zwei Ausprägungen immer dieselbe psychologische Bedeutung haben. Dann bilden sie eine Intervallskala. Exkurs: Antwortskala auf Intervallskalenniveau, Likert-Skala. In der Einstellungsmessung wird bei expliziten Einstellungen meist eine Zustimmungsskala verwendet, wonach die Zustimmung zu einer Aussage von gar nicht bis voll und ganz auf einer graduell abgestuften Antwortskala abgefragt wird. 1 gleich gar nicht, 2 eher nicht, 3 unentschieden, 4 eher ja, 5 voll und ganz. Solche 5-Punkte-Skalen der Zustimmung werden auch als Likert-Skalen bezeichnet, nach dem Statistiker Rancis Likert. Angenommen wird dabei, dass es sich um eine Intervallskala handelt, so dass zum Beispiel der Unterschied zwischen eher ja und eher nicht genauso groß ist wie der zwischen unentschieden und gar nicht, weil er der gleichen Zahlendifferenz 2 entspricht. Exkurs Ende. Oft wird nicht die Zustimmung zu Aussagen abgefragt, sondern die Häufigkeit des Erlebens oder Verhaltens. In diesem Fall können auch Zahlenverhältnisse, Proportionen psychologisch interpretiert werden. Wenn zum Beispiel Fritz 8-mal im Monat schlecht schläft und Susi 4-mal, so ist das Verhältnis von 8:4 interpretierbar als Fritz schläft doppelt so schlecht wie Susi. Man spricht in solchen Fällen von Verhältnisskalen oder auch Rationalskalen, von lateinisch ratio, gleich Verhältnis. Bei Rationalskalen sind Multiplikationen, Divisionen, Differenz und Summenbildung der Messwerte sinnvoll psychologisch interpretierbar. Bei Intervallskalen nur Differenz und Summenbildung. Bei Ordinalskalen keine dieser vier Rechenoperationen. Abgesehen von Häufigkeitsskalen oder anderen Rationalskalen mit einem klaren Nullpunkt, wie zum Beispiel Reaktionsgeschwindigkeit, Millisekunden, Körpergröße Zentimeter oder Körpergewicht Kilogramm, erfolgt die Messung von Persönlichkeitseigenschaften meist mit Intervallskalen, seltener mit Ordinalskalen. Abschnitt 3.2.2 Verteilung von Eigenschaftswerten. Haben wir die Ausprägung einer bestimmten Persönlichkeitseigenschaft bei vielen Personen auf einer Intervall- oder Rationalskala gemessen, so können wir die Ergebnisse durch eine Eigenschaftsvariable beschreiben, die jeder Person einen Eigenschaftswert zuweist, der die Ausprägung der Eigenschaft bei dieser Person quantitativ beschreibt. Führen wir zum Beispiel einen Intelligenztest bei 100 Personen durch, wird das Ergebnis durch eine Intelligenzvariable beschrieben, die jeder getesteten Person einen Intelligenzwert zuweist. Zur Vereinfachung wird oft statt von Eigenschaftsvariablen auch einfach von Eigenschaften gesprochen. Intervall- und rational skalierte Eigenschaftsvariablen lassen sich durch ihre Verteilung grafisch darstellen, indem auf der X-Achse die möglichen Werte der Variable, zum Beispiel die Likert-skalierten Werte 1, 2, 3, 4, 5 und auf der Y-Achse die Häufigkeit der gemessenen Eigenschaftswerte in einer bestimmten Stichprobe von Personen angegeben werden. Oft findet man eine Verteilung in Form einer Glockenkurve, Normalverteilung. Aber Verteilungen können auch schief sein. Siehe Abbildung 3.1 im gedruckten Buch. Schon der Mathematiker Carl Friedrich Gauss 1777 bis 1855 bewies, dass Abweichungen vom Mittelwert, die zufällig oder durch sehr viele unabhängige Einflussgrößen bedingt sind, annähernd normal verteilt sind. Deshalb wird die Normalverteilung auch die Gaußsche Glockenkurve genannt. Da Persönlichkeitseigenschaften oft durch viele unabhängige Faktoren beeinflusst sind, sind sie häufig annähernd normal verteilt. Aggressivität und andere Eigenschaften, bei denen niedrige oder hohe Werte als ausgesprochen erwünscht gelten, sind eher schief verteilt, weil Personen mit erwünschten Werten häufiger sind als solche mit unerwünschten Werten oder sich in Fragebögen zumindest als erwünschter schildern. Siehe den Exkurs. Deshalb besteht bei Beurteilung von Personen ein enger Zusammenhang zwischen der Erwünschtheit niedriger oder hoher Werte und der Schiefe der Verteilung. Ein Grundproblem von Persönlichkeitsbeurteilungen sind differenzielle Tendenzen zu sozial erwünschten Antworten. Personen unterscheiden sich darin, wie stark sie ihr Urteil in Richtung sozial erwünschter Werte verzerren. Zum Beispiel schönen Bewerber in Personalauswahlverfahren ihre Selbstbeurteilung unterschiedlich stark oder Mütter beschreiben ihre Kinder unterschiedlich kritisch. Die Tatsache, dass dies generell geschieht, ist unproblematisch. Zum Beispiel wäre es kein Problem, wenn alle Bewerber in Personalauswahlverfahren ihre Persönlichkeitseigenschaften gleich stark schönen. Dies würde ja die Persönlichkeitsunterschiede nicht verändern. Problematisch ist aber, dass die Tendenz zu sozial erwünschten Antworten von Person zu Person unterschiedlich ausfallen kann. Denn dies ist letztlich nicht von der Erwünschtheit der tatsächlich vorhandenen Eigenschaften trennbar. Jedenfalls nicht durch Beurteilung durch dieselbe Person. Wenn sich jemand zum Beispiel als ungewöhnlich wenig aggressiv beschreibt, kann das den Tatsachen entsprechen oder an einer starken Tendenz zu sozial erwünschten Antworten liegen. Entscheidbar ist das nur, indem andere gefragt werden, aber auch deren Urteile könnten durch Tendenzen zu sozial erwünschten Urteilen verfälscht sein oder die Aggressivität in vielen Situationen beobachtet wird. In der Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik haben Intervallskalen gegenüber den Ordinalskalen den großen Vorteil, dass sich die Größe der Eigenschaftsunterschiede messen lässt, nämlich in Form der Streuung der Eigenschaftswerte um den Mittelwert der Eigenschaftsvariable. Wenn alle Personen denselben Wert haben, ist die Streuung 0. Je stärker sich die Personen untereinander in ihren Eigenschaftswerten unterscheiden, umso größer ist die Streuung der Eigenschaftsvariable. Definition: Varianz und Standardabweichung. Bei Intervall- oder rational skalierten Variablen wird die Streuung berechnet als Varianz, Summe der quadrierten Abweichungen der Messwerte von ihrem Mittelwert geteilt durch die Anzahl der Messungen, minus 1. Standardabweichung, Wurzel aus der Varianz. Definition Ende. In persönlichkeitspsychologischen Untersuchungen wird meist die SD berichtet. Unter anderem, weil die SD weniger als die Varianz durch Ausreißer beeinflusst wird. Darunter versteht man extrem hohe oder niedrige Werte einer Verteilung, die sehr selten vorkommen. Ein Beispiel: Konsequenzen eines Ausreißers. Sie interessieren sich für die Soziosexualität, das heißt die Tendenz zu wenigen versus vielen Sexualpartnern von Studentinnen, und operationalisieren sie durch die Zahl der Geschlechtspartner im letzten Jahr. Sie finden bei 19 Studentinnen folgende Werte: 2 mal die 0, 4 mal die 1, 6 mal die 2, 4 mal die 3, 2 mal die 4 und 1 mal die 5. Damit ist der Mittelwert 2,16, die Varianz 1,81 und die Standardabweichung 1,34. Die 20. Studentin gibt den Wert 100 an, zum Beispiel weil sie ihr Studium durch Haus- und Hotelbesuche finanziert. Jetzt ist der Mittelwert 7,05, die Varianz 480,37 und die Standardabweichung 21,92. Der Ausreißerwert der einen Studentin verzerrt die Kennwerte der Verteilung enorm. Beispiel Ende. Deshalb werden in der Statistik zunehmend robuste Statistiken verwendet, die weitgehend unempfindlich gegenüber Ausreißern sind. Eine robuste Statistik für den Mittelwert ist zum Beispiel der getrimmte Mittelwert, bei dem die 5% der Personen mit den höchsten Werten und die 5% der Personen mit den niedrigsten Werten ausgeschlossen werden und dann der Mittelwert berechnet wird. Der getrimmte Mittelwert ist im obigen Beispiel bei den 19 Werten 2,12, bei den 20 Werten 2,28 und damit realistischerweise nur wenig erhöht. Entsprechend kann die getrimmte Standardabweichung berechnet werden. Im obigen Beispiel lässt sich das Problem aber auch durch Veränderung der Operationalisierung von Soziosexualität lösen. Man könnte zum Beispiel in der Instruktion zu Fragenbeantwortung vermerken, dass Sex gegen Bezahlung nicht berücksichtigt werden soll. Messwerte auf Intervallskalen können um eine Konstante C für alle Personen erhöht oder mit einer Konstante C multipliziert werden, ohne dass sich die psychologische Interpretation der Messwertunterschiede wesentlich ändert. Im ersten Fall bleiben sie gleich, weil Klammer auf x plus c Klammer zu minus Klammer auf y plus c Klammer zu gleich x minus y. Und im zweiten Fall bleiben sie proportional erhalten, weil Klammer auf c mal x Klammer zu minus Klammer auf c mal y Klammer zu gleich C mal, Klammer auf, X minus Y, Klammer zu. Deshalb kann man intervallskalierte Eigenschaftswerte von Personen immer so umformen, dass ihr Mittelwert 0 und ihre Standardabweichung 1 beträgt, egal auf welcher Skala sie ursprünglich gemessen wurden. Dazu zieht man von allen Messwerten ihren Mittelwert M ab und teilt das Ergebnis durch ihre Standardabweichung. Dies nennt man Z-Transformation. Diese Z-Werte haben nämlich, wie man leicht nachrechnen kann, den Mittelwert 0 und die Standardabweichung 1. Definition: Die Z-Transformation. Intervallskalierte Eigenschaftswerte x lassen sich immer als Z-Werte ausdrücken. Z gleich x minus Mittelwert, Schrägstrich Standardabweichung. Dadurch lassen sie sich in einer einheitlichen Sprache beschreiben und zwischen verschiedenen Messverfahren direkt vergleichen. Definition Ende. Abschnitt 3.2.3 Korrelation. Die Z-Transformation eröffnet auch die Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen zwei Eigenschaften bei vielen Personen zu beschreiben, selbst wenn diese Eigenschaften ganz verschieden gemessen wurden. Zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Testintelligenz, IQ-Test und selbstbeurteilter Intelligenz, Fragebogen. Oder den Zusammenhang zwischen der Intelligenz im Vorschulalter und der Intelligenz im Erwachsenenalter 20 Jahre später. Wobei die Intelligenz notwendigerweise durch völlig unterschiedliche Tests gemessen wurde. Am weitesten verbreitet ist der statistische Koeffizient der Korrelation. Sie beschreibt den linearen Zusammenhang zwischen zwei Intervall- oder rational skalierten Eigenschaftsvariablen. Die Korrelation ist positiv, maximal 1, wenn die Z-Werte der ersten Variable den Z-Werten der zweiten ähnlich sind. Man kann dann also aus Kenntnis der ersten Variable die zweite sehr gut vorhersagen und umgekehrt. Die Korrelation ist 0, wenn keine solche Vorhersage möglich ist. Sie ist negativ, wenn überdurchschnittliche Werte in der einen Variable unterdurchschnittlichen Werten der anderen entsprechen. Definition: Korrelation zwischen zwei Variablen x und y. Der lineare Zusammenhang zwischen zwei Intervall- oder rational skalierten Variablen x und y wird durch ihre Korrelation R beschrieben, die zwischen minus 1 und 1 variieren kann. R ist umso positiver, je enger der lineare Zusammenhang zwischen x und y ist. Es ist R gleich 1 genau dann, wenn die Z-Werte aller Personen identisch sind. R gleich 0, wenn kein linearer Zusammenhang zwischen x und y besteht. R gleich minus 1, wenn die beiden Z-Werte sich nur im Vorzeichen unterscheiden. R wird berechnet, indem für jede Person der Z-Wert in x mit dem in y multipliziert wird. Der Mittelwert dieser Z-Wertprodukte über alle Personen ist die Korrelation R. Den Zusammenhang von zwei ordinal skalierten Variablen kann man messen, indem man die Rangplätze korreliert, auch Spearman-Korrelation Rho genannt. Definition Ende. Grafisch kann man eine Korrelation durch ein Korrelationsdiagramm beschreiben, in dem die beiden Variablen die Achsen x und y und die Personen die Punkte darstellen. Die Werte einer Person sind dann die x- bzw. y-Koordinate. Siehe Abbildung 3.2 im gedruckten Buch. Korrelationen beschreiben nur lineare Zusammenhänge. Ob Wertedifferenzen in der einen Variable, Wertedifferenzen in der anderen entsprechen. Nichtlineare Zusammenhänge werden durch sie nicht erfasst. Wenn zum Beispiel zy gleich zx hoch 2 gilt, quadratischer Zusammenhang zwischen den z-Werten von x und y, ist die Korrelation zwischen x und y exakt 0. Deshalb lässt sich aus Nullkorrelationen nicht schließen, dass es keinen Zusammenhang zwischen den beiden korrelierten Variablen gibt. Mit Hilfe von Korrelationen kann empirisch geprüft werden, ob Eigenschaften tatsächlich zeitstabil sind, indem die entsprechende Eigenschaftsvariable zweimal bei denselben Personen gemessen wird und die beiden Messungen an jeweils vielen Personen korreliert werden. Ganz analog lässt sich die transsituative Konsistenz durch Korrelation zwischen Situationen und die Reaktionskohärenz durch Korrelation zwischen Reaktionen quantifizieren. Abschnitt 3.2.4 Reliabilität. Mithilfe der Korrelation wird auch die Qualität von Eigenschaftsmessungen bestimmt. Diese Qualität äußert sich in zwei unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen: Reliabilität und Validität. Definition: Reliabilität und Validität. Die Reliabilität, Zuverlässigkeit der Messung, von Englisch reliable gleich zuverlässig, gibt an, ob die Unterschiede zwischen den Messwerten bei Wiederholung unter gleichen Bedingungen gleich ausfallen, also frei von Messfehlern sind. Die Validität, Gültigkeit der Messung, von Englisch valid gleich gültig, gibt an, ob wirklich das gemessen wurde, was gemessen werden sollte. Definition Ende. Eine hohe Reliabilität ist eine notwendige Bedingung für eine hohe Validität, denn unzuverlässige Messungen können wegen der vielen enthaltenen Fehler nicht gültig sein. Aber eine hohe Reliabilität garantiert nicht eine hohe Validität. Es könnte ja auch etwas anderes gemessen worden sein, als das, was gemessen werden sollte. Drei Arten der Reliabilität lassen sich unterscheiden. Retest-Reliabilität, Paralleltest-Reliabilität und interne Konsistenz. Siehe Tabelle 3.1 im gedruckten Buch. Bei der Retest-Reliabilität wird dasselbe Messverfahren, dieselbe Persönlichkeitsskala, derselbe Test, in kürzerem Abstand zweimal auf dieselben Personen angewendet und dann die Korrelation zwischen den beiden Messpunkten bestimmt. Sie sollte bei Fragebögen mindestens 0.80 betragen, bei Leistungstests eher 0.90. Dadurch kann die zentrale Annahme geprüft werden, dass das Messverfahren überhaupt eine zeitstabile Persönlichkeitseigenschaft der Personen erfasst. Eigentlich ist die Retest-Reliabilität die beste Methode der Reliabilitätsbestimmung für Persönlichkeitsmessung, weil die Voraussetzung der zeitlichen Stabilität gleich mitgeprüft wird. Allerdings ist das sehr aufwendig, weil dieselben Personen zweimal gemessen werden müssen. Zudem gibt es das Problem, dass die erste Messung die zweite beeinflussen kann. Zum Beispiel, weil ein Fragebogen mit nur wenigen Fragen im Abstand von nur einem Tag ausgefüllt wird. Die Personen könnten sich an ihre Antworten beim ersten Mal erinnern und dazu neigen, wieder dieselben Antworten zu geben. Deshalb sollte entweder der Abstand zwischen den beiden Messzeitpunkten ausreichend groß sein oder die Paralleltest-Reliabilität bestimmt werden. Bei diesem besonders aufwendigen Verfahren müssen zwei parallele Messmethoden, miteinander hochkorrelierende Messmethoden, zum Beispiel ein Intelligenztest Form A mit 20 Aufgaben und ein zweiter, möglichst gut vergleichbarer Intelligenztest B mit 20 anderen Aufgaben, eingesetzt werden. A beim ersten Mal, B beim zweiten Mal. Wegen des verdoppelten Aufwandes durch die Wiederholung des Messverfahrens wird meistens jedoch die Reliabilität nur durch die interne Konsistenz bestimmt, indem zwei oder mehr parallele Messungen zum gleichen Messzeitpunkt durchgeführt werden. Je höher deren Korrelation untereinander ist, desto höher ist die interne Konsistenz. Zum Beispiel könnten zwei parallele Testhälften A und B eines Intelligenztests als Teile eines einzigen Intelligenztests betrachtet werden. Der Vorteil gegenüber der Paralleltest-Reliabilität besteht darin, dass die Personen nur einmal zur Testung erscheinen müssen. Allerdings werden sie genauso viel reine Testzeit brauchen wie für zwei Tests. Die mittlere Korrelation zwischen mehreren parallelen Testteilen misst die Reliabilität jedes einzelnen Testteils, nicht aber die Reliabilität des Gesamttests, denn die ist deutlich höher. Bei typischen Intelligenztests beträgt zum Beispiel die Korrelation zwischen den einzelnen Aufgaben nur etwa 0.30. Aber die Korrelation zwischen zwei parallelen Hälften, die durch zufällige Zuordnung der einzelnen Aufgaben zu der einen oder anderen Hälfte entstehen, ist etwa 0.80. Die Reliabilität des Gesamttests ist demnach noch höher. Man kann also durch Mittelung vieler nicht so reliabler Items oder Testteile insgesamt einen reliablen Test erhalten. Dieses Prinzip gilt ganz allgemein für die Mittelung von Messungen. Fragebogen-Items, Tests, Urteile, physiologische Messungen und so weiter. Den Zuwachs an Reliabilität durch Hinzunahme weiterer paralleler Messungen gibt die Spearman-Brown-Formel an. Exkurs: Aggregationsprinzip, Spearman-Brown-Formel und Kronbachs Alpha. Die Reliabilität von Messungen erhöht sich, wenn weitere parallele Messungen hinzugenommen und dann alle Messungen gemittelt werden, weil sich dadurch die Fehler der einzelnen Messungen zum Teil gegenseitig aufheben. Aggregationsprinzip. Die Erhöhung wird durch die Spearman-Brown-Formel beschrieben. Siehe dazu an dieser Stelle im gedruckten Buch. Exkurs Ende. Wie stark die Erhöhung ausfallen wird, lässt sich oft auch ohne Rechnerei aus Abbildung 3.3 im gedruckten Buch ersehen. Die zeigt, dass die Erhöhung nicht linear verläuft, sondern in Form eines gebremsten Wachstums. Zum Beispiel lässt sich aus Abbildung 3.3 sofort die Reliabilität eines Intelligenztests ablesen, der aus mehreren parallelen Testteilen besteht, die im Mittel 0.50 korrelieren. Dazu gehen Sie auf der bei 0.50 beginnenden Kurve entlang. Sie zeigt, dass die Reliabilität des Gesamttests bei 2 Testteilen etwa 0.65, bei 3 Testteilen etwa 0.75 und bei 4 Testteilen etwa 0.80 beträgt. Sie gewinnen Reliabilität durch Testverlängerung. Wie das nächste Beispiel zeigt, sind die Spearman-Brown-Formel bzw. Abbildung 3.3 enorm praktisch, weil sie abzuschätzen gestatten, welchen Aufwand man betreiben muss, um ein Messverfahren reliabel zu machen. Ein Beispiel zur Anwendung der Spearman-Brown-Formel finden Sie an dieser Stelle im gedruckten Buch. Das Aggregationsprinzip ist der Grund dafür, warum Persönlichkeitsfragebögen zur Erfassung weniger Eigenschaften oft so lang sind. Jede Eigenschaft wird nicht nur durch ein Item erfragt, sondern durch mehrere Parallele, damit die Eigenschaftsmessung ausreichend reliabel ist. Typischerweise braucht man mindestens 4 parallele Fragen, um eine alltagspsychologisch gut bekannte Eigenschaft reliabel zu erfragen. Für eine reliable Messung der allgemeinen Intelligenz braucht man mindestens 10 Aufgaben. Die Einzelmessungen, eine Frage, eine Aufgabe und so weiter, werden auch als Item bezeichnet. Persönlichkeitsfragebögen bestehen deshalb in der Regel aus Persönlichkeitsskalen, aus mehreren Items, deren Antworten gemittelt werden. Jede Skala misst eine Eigenschaft. Persönlichkeitsinventare enthalten mehrere Persönlichkeitsskalen, um so mehrere Eigenschaften zu messen. Der Aufbau von Persönlichkeitsfragebögen sollte also nach folgenden Kriterien erfolgen. Einzelne Items werden auf einer Antwortskala beurteilt, meist Intervallskala. Parallele Items bilden eine Persönlichkeitsskala. Ihre Antworten werden gemittelt. Persönlichkeitsinventare enthalten mehrere Persönlichkeitsskalen.